Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wir richten den Blick jetzt nach Rom, wo in dieser Woche womöglich eine kleine Revolution stattgefunden hat. Der Vatikan hat nämlich die lange erwartete Kurienreform vorgestellt. Und die vielleicht wichtigste Neuerung dabei ist, dass künftig auch Laien, also nicht geweihte Katholiken und jetzt kommt's, auch Frauen in höchste Führungsämter aufsteigen können. Wie revolutionär das Ganze wirklich ist, erklärt uns jetzt Gudrun Seiler. Sie ist nämlich sozusagen selbst eine Frau im Vatikan und arbeitet seit vielen Jahren für Vatican News, das Nachrichtenportal des Vatikans. Hallo Frau Seiler.
Hallo Frau Stalinski.
Diese Kurienreform ist ja schon lange erwartet worden, wurde dann immer wieder verschoben und kam dann jetzt doch etwas überraschend. Warum kam das ausgerechnet jetzt, wo der Papst doch eigentlich zwischen Telefonaten mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und Vermittlungsversuchen mit Moskau drängendere Probleme haben müsste?
Also Päpste haben eigentlich immer viele Baustellen gleichzeitig offen, kirchliche und diplomatische. Es stimmt, der Krieg in der Ukraine bedrängt den Papst und bedrängt die ganze Kurie ganz außerordentlich, das ist wahr. Aber die Kurienreform ist eben ein Markstein dieses Pontifikats auf einer kirchlichen Ebene. Und die läuft parallel zu den diplomatischen Bemühungen des Heiligen Stuhls im Ukraine-Krieg. Das Grundgesetz war ja auch schon seit 9 Jahren in Arbeit. Papst Franziskus hat es veröffentlicht, genau am 9. Jahrestag seiner Amtseinführung. Das passt eigentlich gut. Und eins sollte man auch nicht vergessen. Jedes Mal, wenn ein Papst stirbt, dann geht alles zurück an den Staat. Das sieht das Reglement so vor. Franziskus ist jetzt 85. Er wollte diese Kurienreform. Der Grundlagentext war fertig. Da hat er ihn veröffentlicht.
Was ist denn aus Ihrer Sicht die wichtigste Neuerung bei dieser Reform?
Ich glaube, aus Sicht des Papstes und der katholischen Kirche ist die wichtigste Neuerung sicherlich die Neuorientierung der gesamten Kurie an der Verkündigung. Also die Kurie ist ja das insgesamt der Einrichtungen, die den Papst unterstützen bei der Regierung der Weltkirche. Es sind 2600 Leute, die hier arbeiten. Franziskus will, dass alles, was dort geschieht, diesem einen Ziel dient, also der Verkündigung der frohen Botschaft, dass Gott jeden Menschen liebt und retten will. Und diese frohe Botschaft soll überall hingelangen können, an die berühmten Peripherien, von denen Franziskus seit 9 Jahren spricht. Also die Kurie soll kein Verwaltungsapparat sein, in dem der Amtsschimmel wiehert, sondern die Kurie soll alles tun, um Verkündigung zu erleichtern.
Eine kleine Sensation, die vor allem in der auch außerkatholischen Öffentlichkeit stark wahrgenommen wurde, ist, dass jetzt auch Laien und damit eben auch Frauen in höchste Leitungsämter berufen werden können. Welches Signal will der Papst damit setzen?
Ich gebe Ihnen recht, das ist tatsächlich eine kleine Sensation, weil da nämlich im Grundgesetz das Kirchenrecht doch ziemlich weit interpretiert wird. Das Grundgesetz der Kurie, das nur am Rande, das verfügt vernünftigerweise nichts, was gegen das Kirchenrecht verstoßen würde. Und im Kirchenrecht heißt es im berühmten Kanon 129, dass Leitungsgewalt in der Kirche an die Priesterweihe gebunden ist und dass Laien, also alle Nichtpriester, nach Maßgabe des Rechts an der Leitungsgewalt beteiligt werden können. Beteiligt. Und das neue Grundgesetz setzt diese Beteiligung an der Kurie sehr hoch an. Also Laien können Präfekten werden, das heißt selbst Regierungsverantwortung übernehmen, in der Ebene direkt unter dem Papst. Wobei in der katholischen Kirche am Ende ja doch immer der Papst entscheidet. Aber der bedeutende Schritt, das ist die Entkoppelung von Weihe und Regierungsverantwortung in der Kirche. Beim synodalen Weg in Deutschland wird genau das gefordert. Und dass da jetzt auf einmal ausgerechnet die römische Kurie die Verwaltung der Weltkirche vorprescht, das hat überrascht. Also Rom kann in der Regierungsbeteiligung von Laien, damit auch Frauen in der Kirche mal Vorbild sein. Wer hätte das gedacht?
Heißt das, wir haben bald eine Präfektin der Glaubenskongregation?
Bei der Glaubenskongregation wird es vermutlich etwas schwieriger. Ich denke, der Punkt ist zunächst einfach der, es ist jetzt möglich, dass es Präfektinnen gibt. Es steht zum Grundgesetz. Und das heißt, es wird es auch geben, Präfektinnen, weil es da um Kompetenz geht jetzt, um Führungsqualität, um Dienstbarkeit, um, ja, ich nenne so ein großes Wort wie Heiligkeit. Es geht nicht mehr um Weihe in einer Regierungsverantwortung in der Kurie. Eins muss man aber halt auch sehen, um auf Ihre Frage zurückzukommen, nicht alle 16 Dikasterien eignen sich für einen Laienpräfekten. Die Dikasterien für Bischöfe, Kleriker, auch für Gottesdienst, wahrscheinlich auch die Glaubenskongregation, da braucht es weiterhin Bischöfe an der Spitze, denn da werden Entscheidungen getroffen, die Priester betreffen. Aber viele andere brauchen eben nicht den Priesterpräfekten. Es wird zum Beispiel möglich sein, dass der Heilige Stuhl über kurz oder lang eine Außenministerin bekommt, eine Ressortkollegin sozusagen von Annalena Baerbock. Im Übrigen hat Papst Franziskus schon vor einigen Jahren eine Untersekretärin in seinem Außenamt eingesetzt. Das war ein Novum damals, weil in solchen Positionen waren bis dahin ausschließlich Diplomaten mit Priesterweihe.
Dikasterien, das sind ja sowas wie Ministerien, so heißen ja jetzt alle diese vatikanischen Behörden seit dieser Reform. Wie realistisch ist das denn, dass das auch in der Praxis umgesetzt wird, dass eben Frauen die Chefinnen von diesen Behörden werden und dass es nicht nur ein oder zwei Alibi-Frauen geben wird?
Ich denke, das Grundgesetz lässt da eigentlich ganz viel offen für zukünftige Entwicklungen. Wir können uns nicht erwarten, dass wir jetzt im Lauf von 6 Monaten nach dem Pfingstsonntag, das ist der Tag, an dem das Grundgesetz der Kurienreform in Kraft treten wird, dass wir da im Lauf von 6 Monaten jetzt von 16 Dikasterien 8 Präfektinnen haben. Also die Leute, die im Moment Präfekten sind, übrigens haben wir bereits einen Laienpräfekten im Amt seit 2018, die werden zunächst vermutlich einfach mal bleiben, aber einige andere sind auch aus Altersgründen, stehen vor der Ablösung und da wird, denke ich, viel Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit darauf gelegt werden, wen Papst Franziskus oder sein Nachfolger dann ernennt in diese frei werdenden Präfektenpositionen.
Kann man das jetzt auch als Signal lesen für weitere Reformen zum Thema Rolle der Frau, die ja schon lange gefordert werden, Frauenpriestertum oder Diakoninnenweihe?
Eher im Gegenteil, würde ich sagen. Also mein Eindruck ist, Franziskus zeigt hier einen anderen Weg der Sichtbarkeit für Frauen in der Kirche auf. Der Papst lehnt ja die Frauenweihe ab, meiner Einschätzung nach auch den Frauendiakonat. Er hat zwar Vorschlag von Ordensoberinnen inzwischen die 2. Kommission eingesetzt, die den Frauendiakonat prüfen soll, aber das hat er meiner Einschätzung nach getan, weil er sieht, diese Debatte ist lebendig, die kann ich auch als Papst nicht stoppen. Sie geht hinaus über mein Pontifikat, hinaus vielleicht sogar über meine Meinung. Und Franziskus hat auch oft und oft gewarnt vor einer Klerikalisierung von Frauen, also letztlich vor der Haltung, in der Kirche zählt nur der Priester etwas. Diese Haltung lehnt der Papst klar ab. Er will keine Frauen weihen, aber er will Frauen Mitverantwortung in der Kirche geben. Das hat er dutzende Male gesagt. Wenn er aber Frauen Mitverantwortung in der Kirche geben will, dann muss er sie überall dorthin bringen, wo sie entscheiden können, ohne eine Priesterweihe zu haben. Und das ist der Ansatz, den wir hier mit der Kurienreform verwirklicht sehen.
Ein anderes Dikasterium, also Ministerium, das neu geschaffen wurde, ist das für die Nächstenliebe. Da geht es um Hilfe für Notleidende und auch Flüchtlinge. Und das hat auch eine ziemlich wichtige Stellung bekommen. Ist das jetzt eine Reaktion auf aktuelle Krisen, allen voran natürlich die Ukraine?
Sie haben recht, das ist eine richtige Aufwertung aus dem päpstlichen Almosenbüro. So hieß es nämlich oder heißt es jetzt, wird ein Dikasterium. Das Almosenbüro war so etwas wie die Portokasse des Bischofs von Rom für Bedürftige, für Obdachlose, für Arme, auch über Rom hinaus. Man konnte aber schon in diesen 9 Jahren sehen, wie stark Franziskus das Almosenbüro aufgewertet hat. An die Spitze hat er einen Kardinal gesetzt. Übrigens ist das eins der Dikasterien, an denen in Zukunft sicher problemlos ein Laienpräfekt wird stehen können, anstelle des Kardinals, der da heute steht. Aber auch dieser Kardinal, Konrad Krajewski in Pole, den schickt der Papst oft auf Mission hinaus aus Rom. Auch das ist neu. Also sein Aktionsradius hat sich weit über Rom hinaus erweitert. Der Almosenmeister war auf Lesbos. Der Papst hat ihn auch kürzlich in die Ukraine geschickt, um den Menschen dort Trost zu spenden. Und Konrad Krajewski ist auch, wenn ich das so ausführen kann, eine Art Robin Hood der Armen geworden in diesen Jahren. Einmal ist er zum Beispiel in ein großes Mietshaus in Rom gegangen, in dem arme Familien leben und die konnten sich den Strom nicht mehr leisten. Die Stadtwerke haben den Strom abgestellt, ja, und der Kardinal ist in den Keller gegangen von diesem Wohnhaus, hat die Sicherheitsplomben weggemacht und den Stromschalter wieder nach oben umgelegt, also illegal natürlich. Er hat gesagt, ich trage die Folgen. Hier sind Kranke, hier sind Kinder in diesem Haus, diese Menschen brauchen Strom. In ihnen vorzuenthalten ist irgendwie unmenschlich. Konsequenzen hatte das für ihn keine, also zumindest keine, die die Öffentlichkeit erfahren hätte.
Eine weitere Umorganisation der Behörden betrifft die Kinderschutzkommission im Vatikan. Die ist jetzt unter das Dach der Glaubenskongregation gerückt. Schränkt das nicht die Unabhängigkeit dieser Behörde ein?
Dass die päpstliche Kinderschutzkommission mit ihrer bisherigen Struktur jetzt wechselt und das Dach der Glaubenskongregation des Dikasteriums für Glaubenslehre, das ist eigentlich sinnvoll, weil dort an der Glaubenslehre die schweren Fälle von Missbrauch in der Kirche geprüft werden und auch geahndet, bestraft werden. Das ist wirklich die dunkelste Ecke der römischen Kurie, aufgrund der Verbrechen, die da behandelt werden. Und in dem Fall kommen dann also die Aufarbeitung und die Prävention von Missbrauch zusammen unter ein Dach. Das ist ein klarer Vorteil, wenn in Zukunft eben auch die Kinderschutzkommission Jurisdiktionsgewalt hat, also rechtlich verbindliche Entscheidungen treffen kann. Und das kann sie eben als Teil des Dikasteriums für die Glaubenslehre, das kann sie bisher nicht. Also mit dieser neuen Zuordnung ist aus meiner Sicht eine Stärkung verbunden, keine Schwächung. Zumindest scheint das die Absicht zu sein.
Aber insgesamt nimmt das Thema Missbrauchsaufarbeitung ja in der Reform relativ wenig Raum ein. Warum ist das so?
Ja, das stimmt, weil eben die Konstitution, dieses neue Grundgesetz, eine Struktur vorgibt, einen Rahmen, plus in der Präambel eine Ausrichtung. Sie geht nur am Rande ein auf einzelne Themen, indem sie zum Beispiel festlegt, welche Kurieneinrichtung für welches Thema zuständig ist. Aber dass die Missbrauchsaufarbeitung in den vergangenen Jahren auf Anordnung von Papst Franziskus prioritär geworden ist beim Heiligen Stuhl, das liegt auf der Hand. Also das erste konkrete Ergebnis des Kardinalsrates, den der Papst sehr bald nach seinem Amtsantritt eingerichtet hat, mit dem Ziel, für ihn und mit ihm diese Kurienreform vorzubereiten. Das erste konkrete Ergebnis war ziemlich sofort die Einrichtung der Kinderschutzkommission. Und die wird auch in Zukunft am Heiligen Stuhl gebraucht. Der Papst hat sie gestärkt.
Also Zeitenwende im Vatikan oder sind das doch nur einige kosmetische Neuerungen?
Ich glaube, von einer Zeitenwende können wir nicht wirklich sprechen im Fall der Kurienreform. Und zwar aus mehreren Gründen. Zunächst einmal ist vieles von dem, was die Kurienreform vorsieht, im Vatikan eigentlich schon länger Praxis. Also vieles von dem, was wir von Papst Franziskus von Tag 1 an sagen hören, das ist jetzt hier einfach, ich sag's mal so, in Nägel mit Köpfen gegossen mit diesem Grundgesetz. Das ist das eine. Das andere, ein Leitwert in der katholischen Kirche ist Kontinuität. Also Reformen in der Kirche müssen geschehen, das ist klar. Sie geschehen aber so, dass man nicht einfach das meiste über Bord kippt, was vorher war. Sowas tritt eher in der Politik auf. Reformen in der Kirche sind mehr ein sich fortentwickeln, sie haben nichts Umstürzlerisches. Es sind, würde ich fast sagen, es sind nachdenkliche Prozesse. Prüft alles, das Gute behaltet, sagt der Apostel Paulus, und tatsächlich an der Struktur der Kurie ändert die Kurienreform von Franziskus dann doch verhältnismäßig wenig. Man wird es im Vatikan immer zu tun haben mit Glaubenslehre, mit Verkündigung, mit Gerechtigkeit, mit Bischofsernennung, es braucht auch kirchliche Gerichtshöfe und so fort. Was sich aber ändert, sind dann doch einige sehr wichtige Dinge. Das ist eben die Ausrichtung an der Verkündigung. Es ist die Tatsache, dass Laien in hohe Regierungsverantwortung gelangen können und anderes mehr. Was wir auch nicht vergessen sollten, Franziskus hat ein großes Reformvorhaben und das ist die Reform der katholischen Kirche als solche. Hin zu einer inklusiven synodalen Kirche und die Kirchenreform ist jetzt nur ein kleinerer Teil davon. Aber zumindest die ist jetzt mal mit dieser neuen Verfassung auf eine Grundlage gestellt, die ja die nächsten 2-3 Jahrzehnte mutmaßlich halten wird.
sagt Gudrun Seiler vom Vatikaneigenen Nachrichtenportal Vatican News. Vielen Dank, Frau Seiler.
Sehr gerne.